Es gibt Zeiten, da sind wir schwächer, aber die Gemeinde Gottes ist nicht schwach. Und das ist heute gleichzeitig das Thema. Übrigens das letzte, der letzte Abschnitt von dem Dienst Elisas, der unterscheidet sich sehr von dem, was wir vorher in den vergangenen Wochen gehört haben. Und es ist interessant, auch auf solche Zeiten zu achten. Und ich sage eine Sache vorneweg. Es war eine der gefährlichsten politischen Zeiten, die das Volk Israel durchgemacht hat. Das begann tatsächlich mit Ahab und seiner götzendienerischen, satanistischen Frau Isebel. Und wir werden heute mal ein paar kleine Aspekte, diese Auswirkung solches gottlosen Wesens mal mitbedenken müssen, weil es genau in dieser Zeit Elias und vor allem Elisas gefallen ist. Bei Elia hatte sich das ja konzentriert auf Ahab und seine Frau, aber die Auswirkungen waren in den darauffolgenden Jahrzehnten noch wirklich. Und wir können so ein bisschen ahnen, auf welche Zeit wir zugehen. Dieses direkte Abweichen von Gott ist ja erst in der Nachwendezeit allgemein aufgetreten. Wir hatten das vorneweg hier im Osten. Da hat Gott eine Zeit der Gnade gegeben und der Erweckung in den letzten Jahren der DDR und in den ersten Jahren nach der Wende. Und das hat sich dann Mitte der 90er schon beginnend dann immer weiter verschärft. Etwa 30 Jahre lang. Oder zunächst einmal 20 Jahre lang. Und in den letzten Jahren erleben wir ja diese bewusste, direkte Abkehr von Gottes, Ordnung Gottes, Wort Gottes, Geboten und der zunehmende Druck für die Leute, die versuchen, Jesus nachzufolgen. Und deswegen finde ich das hilfreich, wenn wir solche Ermutigungen haben, wie andere in solchen gottlosen Zeiten ihr Leben geführt haben. Nicht Schweizer, nicht in der Ecke verkrochen, sondern als Zeugen der Wahrheit Gottes. Das ist auch unsere Aufgabe. Wir hatten beim letzten Mal, 2. König 8, ja gehört, dass der frühere Diener Elisas, mit dem König den Sohn Ahabs bezeugt hatte, der ja immer wieder hin und her gerissen war, der sowohl durch das Zeugnis der Propheten Gott kannte, als auch durch seine familiäre Prägung sich im Zweifel zwar immer wieder von Gott abgewendet hat, der aber interessiert war zu hören, welche Wunder passiert sind durch Elisa. Am Abend vorneweg hat er ihn ja noch umbringen wollen. Dann war die Autorität Elisas sichtbar geworden, wie er gesagt hatte, dass am nächsten Tag eben diese Aushungerung und Belagerung der Stadt Samaria aufhören würde. Das ist genau eingetreten. Danach lesen wir, dass er den früheren Diener Elisas ausgefragt hat. Und da war diese Synamitin gerade, deren Geschichte er erzählt hat, zurückgekommen. Auf diesem Weg hat Gott dafür gesorgt, dass der Segen, den sie mal im Mann Gottes erwiesen hatte, auf sie wieder zurückgefallen ist. Deswegen, kleine Erinnerung, wenn Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das heißt, unterscheidet euch von den anderen Menschen, die zuerst immer an ihr eigenes Vorkommen denken müssen. Wenn wir Jesus nachfolgen, gelten für uns andere Regeln. Zuerst nach dem Reich Gottes und nach der Gerechtigkeit Gottes zu trachten. Dann wird uns das, was wir wirklich überlebensnotwendig brauchen, zufallen. Müssen wir uns daran nicht arbeiten. Und das ist Nahrung und Kleidung. dabei? Nicht wirklich zwingend. Nötig. Das ist dort nicht mitgesprochen. Gesundheit ist ein wichtiger Aspekt, aber werden wir auch heute drauf zurückkommen. Gesundheit ist kein Versprechen Gottes für die Zeit, wo ich lebe. Gerade in dieser Zeit haben wir ja mehrmals gelesen, dass Könige krank geworden sind und an den Krankheiten gestorben sind. Heute gucken wir zunächst in 2. Buch König, Kapitel 9. Und Elisa, der Prophet, rief einen von den Söhnen der Propheten. Das war also die Frage, der heute vielleicht sagen, Theologiestudenten. Und sprach zu ihm: Gürte deine Lenden, nimm diese Ölflasche in deine Hand und geh nach Ramat Gilead. Und wenn du dahin gekommen bist, so sieh dich dort nach Jehu und dem Sohn Josaphats, des Sohnes Nimsis, und geh hinein. Und lass ihn aufstehen aus der Mitte seiner Brüder und führe ihn in ein inneres Gemach und nimm die Ölflasche und gieße sie über sein Haupt aus und sprich: So spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt, und öffne die Tür und fliehe und warte. Und der Knabe, der Diener des Propheten, ging nach Ramoth Gilead. Und er kam hinein und siehe, da saßen die Obersten des Heeres, und er sprach: Ich habe ein Wort an dich, Oberster. Und Jehu sprach: An wen soll es sein? Und er sprach: An dich, Oberster. Da stand Jehu auf und ging ins Haus hinein, also dieser Prophetenschüler, goss das Öl auf sein Haupt und sprach zu ihm: So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesagt über das Volk des Herrn, über Israel. Und du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, erschlagen, und ich werde das Blut meiner Knechte, der Propheten, und das Blut aller Knechte des Herrn rächen von der Hand Esebels. Ja, das ganze Haus Ahab soll umkommen, und ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist, sowohl den Gebundenen als auch den Freien Israel. Und ich werde das Haus Ahabs machen wie das Haus Jerobiams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baesas, des Sohnes Achias. Esebel aber soll die Hunde fressen auf dem Feldstück in Israel, und niemand wird sie befahren. Er öffnete die Tür und floh. Erste Einschnitt. Was lesen wir? Wie immer, um die Bibel mit Gewinn und Substanz zu lesen, brauchen wir was? Tatsachen finden. Das ist wichtig, wenn wir einen Text lesen, Tatsachen finden. Erstmal, ohne die zu bewerten. Was sind die Tatsachen? Was fällt auf?
Na, Elisa gibt seinen Prophetenschülern Auftrag. Ganz klar, was er zu tun hat.
Eine der seltenen Fälle, wo Elisa nicht selber handelt. Mhm. Auch das gehört zum prophetischen Dienst, dass wir, ich frage jetzt wir, die Leiter dieses Werkes oder der Gemeinde, die Jüngere in den Dienst einbeziehen, und zwar nicht nur für Hilfsarbeiten, sondern durch die Übertragung von Dienst. Und was fällt dabei auf?
Ja, unspektakulär ist es.
Bitte?
Es ist unspektakulär.
Doch, sehr, sehr spektakulär.
Ja. Na, als er da hinkommt, macht er, also er soll ja in die innere Kammer mit ihm allein gehen.
Macht er? Passiert. Gegen das innere des Hauses. Ja. Ganz wirklich. Ja, genau. Das zweite, was auffällt, ist, der Prophet gibt einen klaren Auftrag. Also, du wirst ihn finden, den bitten der Brüder, nimm ihn alleine und salbe ihn. Das heißt, der Prophet weiß, was passiert. Der weiß, er kennt die Situation, in der sein Schüler diesen Jehu finden wird. Was heißt das?
Ja, entweder hat der Jehu das schon immer so gemacht, oder Gott hat ihm das so gezeigt.
Logisch. Also was hätte er denn bis dahin mit Jehu zu tun? Nix. Das war der Kriegsoberste von Ahab schon gewesen. Also, Das bedeutet, dass ein Prophet in seinem Dienst ist, auch wenn er Aufgaben überträgt. Er ist im prophetischen Dienst. Er weiß, was seinen Mitarbeiter erwartet. Und das Zweite?
Er sagt ihm auch, wenn das
Er hält sich daran. Er tut genau, was ihm gesagt wird, aber indem dieser junge Mann in den Dienst tritt, hat er sofort selber eine prophetische Salbung. Er kriegt praktisch den Infus, die Einleitung gesagt, und dann übernimmt der Geist Gottes, was er weiterhin sagt, und das geht deutlich über das hinaus, was Elisas unmittelbarer Auftrag war. Ja. Aber es war Gottes Auftrag. Genau.
Woran erkennt man das hier im Text, dass wenn der Geist Gottes
macht? Ja.
Da steht doch
Text. Also, du siehst, in diesem Text noch nicht, du erkennst es daran, dass so spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesagt, öffne die Tür und fliehe und warte nicht. Das passiert. Er sagt das. Siehe, der Herr hat dich zum König gesagt. Er sagt dann, was Gottes Geist ihm zusätzlich sagt. Man kann das daran erkennen, dass das nämlich alles genauso passiert, wie er das hier als prophetisches Wort sagt. Und dann öffnet er die Tür und fliegt. Dass ihr Gehorsam genau den Auftrag ausführt, zeigt, dass das Zwischenstück nicht seinem eigenen entspricht. So, wenn das was eigenes gewesen ist, dann wäre er nicht rausgegangen oder nicht, hätte nicht sich wie ein Verrückter verhalten, sondern hätte mit stolz geschulter Brust mal, wäre mit ihm rausgekommen, hätte sich feiern lassen. Dachte ich so.
Ja. Darf ich mal noch mal fragen, die Vorgeschichte überhaupt bei Elia?
Ja.
War nicht so, dass Gott dem Elia gesagt hat, du sollst Elisa salben und Jeho soll König? War das nicht schon, dass Gott Elia das vorbereitet hat?
Das war schon vorbereitet, natürlich.
Das war schon gesagt.
Natürlich, ne? War das vorbereitet.
Und Elisa hat das ja gewusst, deswegen dass Jeho der König werden soll.
Das Aber weiß ich Elia nicht, er war nicht dabei.
Gesagt.
Er war nicht dabei. Könnte man sagen, nur bedenke, wie viele Jahre dazwischen vergangen
sind. Ja, das ist richtig. Aber er hat den Auftrag dann ausgeführt, den eigentlich Elia hätte ausführen sollen.
Nee. Nein, hat er gemacht. Also, das Reden Gottes kann Generationen überspringen, kann von Berufenen auf deren Mitarbeiter übertragen werden. Es gibt also eine vergleichsweise große prophetische Freiheit, solange das im Gehorsam geschieht. Warum sage ich das? Weil uns im Neuen Testament gesagt ist, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Also das heißt, sie haben ein eigenes Mitspracherecht. Wenn Gottes Geist uns führt, werden wir nicht zu Marionetten oder Automaten, wo wir genau das nur sagen können oder dürfen, was Gottes Geist uns sagte, weil er uns leitet und weil in der Situation eine Erweiterung sich ereignen kann. Das ist ganz wichtig für uns. Weil viele Leute haben so eine Idee, sie kriegen ein Wort von Gott und dann rennen sie mit Scheuklappen. Wir können das nicht aus unserer eigenen Kraft. Deswegen, sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Deswegen ist eine der wichtigsten Dinge, das Reden Gottes zu lernen. Und das ist nicht in 5 Minuten oder in einem Seminar oder in Theologiestudien zu erreichen. Das ist ein Prozess, der sich, finden wir, sowohl bei den Propheten im Alten Bund als auch bei den Aposteln im Neuen Testament in der Regel über Jahre hinweg. Und das ist eine wichtige Sache, die darf uns einerseits entlasten und andererseits zeigt es, dass man eben damit nicht leichtfertig oder stereotyp mit den Dingen Gottes umgehen kann. Sondern wir müssen das Wort Gottes kennen, ernst nehmen und sein Geist muss das in uns lebendig machen. Nochmal, das Wort Gottes kennen, für uns selber ernst nehmen und durch Gottes Geist lebendig machen. Und auch heute weise ich wieder darauf hin, dass das Wort Gottes vielfältig ist. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als zweischneidiges Schwert. Wirksam bis zur Trennung von Seele und Geist und ein Beurteiler der Gedanken, also und trennt also Mark und Bein und ist ein Beurteiler der Gedanken und Regungen unseres Herzens. Und das muss zuerst auf uns angewendet sein. Dann können wir das effizient weitergeben. Weil eben meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Natürlich kann Gott auch in Einzelfällen andere sich anderer Mittel bedienen. Im Notfall sogar eines Esels, wie bei Hiob, ja. Oder eines Fisches, der den bockigen Propheten erstmal für eine Zeit verschluckt und dann wieder an den Ort und Stelle ausspuckt. Aber das ist nicht das Normale. Das Normale ist, dass wir hören und sorgfältig darauf achten und das, was Gott uns sagt, weitergeben. Und das ist vielfältig. Ich freue mich immer, wenn wir sonntags diese Zeugnisteile hören, weil wir ein Stück von dieser Unterschiedlichkeit wahrnehmen. Das sind Dinge, die durch das Wort Gottes offenbar werden. Das sind Dinge, die durch Gebet klar werden. Das sind Dinge, die durch Gespräche untereinander klar werden. Das sind diese vielfältig und unterschiedlichen Weisen übertreten. Und auch die Funktion des Wortes Gottes ist unterschiedlich. Paulus schreibt an Timotheus, du kennst von Kind auf die Schriften, die Nütze sind zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung und zur, also zur Unterweisung in Gerechtigkeit und das vierte?
Zur Erbauung.
Ja, also das wird ja unterschiedlich übersetzt. Für mich war diese faszinierende Sache. Das erste ist Lehre. Es gibt Leute, die nehmen Lehre an. Wenn ich so an unsere Kinder denke, da könnte ich das beobachten, wie unterschiedlich die damit umgegangen sind. Manchen hat man was gesagt und die haben es angenommen. Andere haben es gehört und erstmal nicht angenommen. Dann brauchen sie Zurechtweisung. Das braucht ein gehorsames Kind nicht. Braucht keine Zurechtweisung. Lass uns mal gucken, was das Bild ist. Zwei Timotheus. Genau, vorletzter Vers. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nützt zur Lehre. Zur Überführung. So zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Überführung habe ich vergessen. Also, die Überführung braucht nur der, der die Lehre nicht gleich angenommen hat. Ja, der eine hat einen direkten Weg, der nimmt das Wort Gottes als Lehrer. Und der andere, der verwirft das erstmal, der braucht eine Überführung. Der braucht also, der muss erstmal merken, dass er auf falschen Weg ist, dann eine Korrektur und dann eine Unterweisung. Also, wir haben immer zwei Möglichkeiten.
Aber aber es steckt eigentlich alles in einem drin. Manchmal.
In der Schrift ist alles.
Nein, ich
aber meine, nach. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können das Wort Gottes direkt annehmen, dann brauchen wir nur die Lehre. Oder wir sagen, ach, es muss auch noch einen anderen Weg geben. Dann kriegen wir das volle Programm. Überführung zur Rechtweisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit. Unterweisung in der Gerechtigkeit ist eigentlich nichts anderes als Lehre. Nur ein bisschen deutlicher.
Also ich wollte sagen, manchmal steht jeder von uns mal so neben sich, dass wir erstmal die Zurechtweisung brauchen, je nachdem welches Thema. Ja,
ja, das ist ja richtig. Sagen, so ich meine nur, es gibt diese zwei Wege.
Genau.
Wir können es uns selber schwer machen, ja. Dann brauchen wir neben der Lehre auch noch die Zurechtweisung.
Ja.
Die muss man wirklich korrigiert werden. Oder wir nehmen die Lehre an und du kannst in der Apostelgeschichte sehen, dass es wirklich diese Unterschiede gibt. In Beröa, das ist ja immer dieses berühmte Sache, nahmen sie das Wort bereitwillig auf und untersuchten, ob sich das wirklich so verhält.
Mhm.
Das waren die, wenn ihr immer wieder von bibeltreuen Gemeinden, werden die immer hingestellt, dass so sollte man eigentlich sagen. Das, natürlich, ist nicht immer und überall so. Und wir sind eben auch nicht alle gleich. Und manche brauchen ab und zu mal den Kopf gewaschen. Ja.
Bei manchen reicht auch die Füße.
Das ist ja das Beispiel, was uns gegeben ist. Das reicht schon deswegen meistens nicht, weil wir damit unsere Schwierigkeiten haben, wenn wir merken, was für Stimmgefühle andere Leute haben. So. Dann, dafür braucht man die eigenen Füße gewaschen. Dass man sich daran erinnert. Es gibt Leute, die sich dafür nicht ekeln, sondern die diesen schwierigen und niedrigen Dienst machen. Also, nochmal, achtet darauf, welche faszinierenden Möglichkeiten uns hier das Wort Gottes eröffnet. Wenn wir auch als junge Leute, das heißt ausdrücklich der Jüngling, das war also jemand als Prophetenschüler, der wirklich noch keine große Erfahrung angesammelt hat. Er geht in den Gehirn. Selten hören wir auch, dass sich solche Prophetenschüler geweigert haben, einen Auftrag zu tun. Ja, das letzte Mal, glaube ich, mitbedachtet, ja, dem gesagt wurde, schlage mich doch, und er sagt, nee, mache ich nicht. Und wird ihm gesagt, dann wird ein Löwe dich finden. Es gibt wirklich manchmal echt ungewöhnliche Aufträge. Kann ich aus meinem Leben bestätigen, dass Gott uns merkwürdige Aufträge gibt. Ich will das heute einmal bezeugen. Mein erster prophetischer Dienst war noch zu DDR-Zeiten. Am Ende der DDR hat Gott in unserer morgendlichen Bibellese mir einen Auftrag gegeben zu einem Pastor, den ich sehr wertgeschätzt habe, der verzogen war, zu fahren und ihm ein Gerichtswort mitzuteilen. Was aus dem Propheten Zacharja, Schwert, Rache gegen meinen Hirten, also wehe dem Hirten, der seine Herde verlässt, Schwert, Rache gegen meinen Hirten, sein rechtes Auge wird gänzlich verlöschen, seine rechte Hand gänzlich verdorben. Und ich habe diesen Bruder geliebt. Ich wusste, der hat Jesus echt lieb. Aber ich hatte getrauert, dass er eine Gemeinde verlassen hat, für die er jahrelang mit seiner Frau gebetet hat, dass es Gott Erweckung gibt. Und als die Erweckung dann anbricht, sind sie weggezogen, weil die Frau nicht mehr geht. Und ich habe mich dann in den Zug gesetzt, da war ja alles noch zu Zeiten, wo man kein Auto hatte, und fahre dorthin und habe mich, das war eine kleinere Stadt in Thüringen, ich wusste, dort ist er hingezogen, bin dort zum Pfarrhaus gegangen, war schon irritiert, dass es zwei Kirchen gibt. Frage, ob die Pastorin, seine Frau, die Pastorin war, oder die Pfarrer, weiß ich nicht mehr, ob die weiß, wo dieser Pfarrsohn so hingezogen ist, und der hat sie mir das beschrieben. Und ich komme hin, klinge, seine Ehefrau macht mir die Tür auf. Ach, Bruder Seidler. Ach, mein Mann ist gestern gerade aus der Klinik gekommen. Ich hole ihn mal. Der kommt auf mich zu. Und er hatte, das wusste ich nicht, einen Hirntumor. Wir hatten ihn eine Woche vorne wegoperiert. Und sein rechtes Auge war ganz erloschen. Seine rechte Auge. Ich war so schockiert. Ich konnte stundenlang gar nicht. Ich sage das, dass ich heute in diesem Dienst bin, hat diese Voraussetzung gehabt, gehorsam zu sein, wenn Gott zu uns will. Ich habe dann wirklich mit Furcht und Zittern nach Stunden ihn das so ausgerichtet. Er hat gesagt, Bruder, es tut mir fürchterlich leid, aber Gott hat mich geschickt. Ich soll dir das sagen. Weil du deine Herde verlassen hast, hat Gott dich geschlagen. Bitte komm zurück. Und er war so getroffen und hat geweint und hat gesagt, ich weiß, Bruder, ich komme. Und dann ist wirklich, der ist kurze Zeit später zusammengebrochen, sein Sohn war dabei, später selber auch ein Pfarrer gewesen. Und dann war seine Frau ganz ärgerlich. Wir haben von diesem Tag an nie wieder, also mit der Frau nie wieder ein wirklich enges geschwisterliches Verhältnis gekriegt. Und sie hat mich dann auch angezeigt. Also bei kirchlichen Oberen, ich musste mich, wurde für den Bischof zitiert und für den Leiter des Seelsorge und des Seelsorge-Teams und vor dem Bruder von diesem Pfarrer, der auch in diesem Kirchenkreis hier tätig war, mit dem ich auch gut kannte, auch ein Gläubiger gemacht. Und ich habe das dann so bezeugt und dann haben diese Brüder dieses Wort bestätigt. Aber für jemanden, der noch jung ist im Glauben und der das erste Mal in solchen Dienst geht, das ist eine große Herausforderung. Ich sage das heute nicht, um damit anzugeben, sondern einfach, um deutlich zu machen, wenn Gott uns beruft, dann geht es um seine Sache, nicht um uns. Und wenn wir treu sind, dann verändert das die Situation. Bittererweise hat die Frau verhindert, dass dieser Mann zurückkehrt. Ich bin sicher, wenn sie umgekehrt wären, hätte Gott diesen Mann wiederhergestellt. Bin ich sicher. So ist er, ich glaube, 2 Jahre später an den Folgen dieser Krankheit gestorben. Freunde, das, was wir hier hören, ist für mich eine interessante Sache. Ich war zu der Zeit, von der ich eben berichtet habe, war ich selber unter Mentorschaft. War ich eigentlich in der Position dieses Jünglings. Das hatte mir nicht mein Mentor gesagt. Er hat mich in der gefragt, er hat gesagt, was machst du denn? Ist ja ein Aufruhr hier in der Landeskirche. Ich habe ihm das berichtet und gesagt, okay, gut so. War selber ein Mann Gottes. Jemand, der gelernt hatte, das zu auszurichten, was Gott ihm sagt. Und ich bitte euch, Vater, nicht jeder von uns hat eine prophetische Berufung, obwohl wir alle eine prophetische Begabung haben. Ja, weil der Geist Gottes immer ein Geist der Weissagung ist. Aber als Dienstauftrag sind unsere Berufungen unterschiedlich. Gott hat die einen berufen als Apostel, die anderen als Prophet, die anderen als Hirten und Lehrer und Gaben der Heiligen, Heilungen und so weiter. Also es gibt verschiedene Dienste, kann man alles nachlesen im Neuen Testament. Aber was uns verbindet, ist dieses Hören auf Gottes Wort und dieses Lernen in der ganzen Breite des Wortes uns zu bewegen. Und dann, jetzt frage ich mal diejenigen, die sich ein bisschen der Bibel auskennen. Haben wir hier gerade einmal gelesen von der Lisa, dass er nicht Silber gibt, sondern einen Zöllner Schüler war. Wie geht es denn mit der Lisa weiter? Ich bin der Einzige, der sich auf die Gottesdienst vorbereitet. gebe ich mal als Tipp, man muss nicht immer nur rückwärts gucken, also dass man, wenn man in der Woche nochmal bestimmt sechs nachgeht, sondern auch mal selbstständig nach vorne suchen, hilft vor allem auch das, was geprägt wird, zu ergänzen. Durch. Wir lesen die nächsten vier Kapitel nichts mehr von Jesus. Das war sein vorletzter Dienst, von dem die Bibel spricht. Jahrelang kein einziges direktes Wort. Warum? Hier könnte man sagen, naja, er war schon ein alter Mann. Ich sag mal warum. Die Dienstzeit Elisas ist mit die längste überhaupt von allen Propheten. Mindestens 50 Jahre. Fast 60. Kann man also an der Regierungszeit der Könige sich ausrechnen. Und wer nicht so gut in Bibelkunde oder in Mathe ist, der kann sich das bei KI heutzutage ausfinden lassen. Hat er auch gemacht. Gibt eine Frage ein. Dienstzeit Elisas oder von das war ein Biblia. Ich sage es jetzt schon mal, er ist relativ alt geworden, etwa 80 Jahre, von denen er roundabout 50 bis 60 im Dienst war. Das ist eine lange Zeit. Ich habe jetzt mal gerade 40. Wir hören, so wie sage ich jetzt schon mal voraus, vier Kapitel lang nichts mehr von ihm. Warum? Und das ist jetzt eine geistige Frage. Warum?
Ja, weil ich das jetzt realisiert, was er beauftragt hat, zu sagen, bei den verschiedenen.
Ja, und wisst ihr, was das heißt? Mhm. Es gibt Zeiten des Redens Gottes und es gibt Zeiten des Herrn. Wir lesen es mehrmals in der Bibel. Im Buch der Richter heißt es, und in jenen Zeiten war, und dann bei Samuel, war das Reden Gottes Hilfe. Ja, also gab es kaum Propheten, kaum Aufträge. Dort ist das eingetroffen, was Gott von mir gesagt hat. Ich frage mich manchmal, ob man auf solche Zeit zu gehen. Es ist eigentlich, zumindest in Europa, alles gesagt. Und zwar über Jahrhunderte. In den letzten 500 Jahren ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Von der Reformation an, von den Täufern an, über diese geistlichen Väter der Diakonie, über die Pietisten und Erweckungsbewegung, über die charismatische Bewegung, über diese verschiedenen Freikirchen und freien Gemeinden. Ich habe das einigen schon erzählt. Als wir letzte Woche unterwegs waren, war ich auch in Süddeutschland, in Westdeutschland, in Süddeutschland und in Sachsen, in Bayern auch, in Sachsen. Und ich beobachte etwas, was mich schon mehrere Jahre mit Sorge erfüllt. Es gibt geistliche Aufbrüche, gerade auch unter jungen Gläubigen, so 30-Jährigen, also Leuten im besten Alter. Und mir fällt auf, dass das wie eine Gegenbewegung zu dieser Abkehr von Gottes Wort, was wir in den Großkirchen haben, ist, dass man so eine Engführung hat. einer der, der Kontakte, die wir aufgesucht haben, hat berichtet, dass in seiner Gemeinde, eine große, erweckte Gemeinde in Sachsen, die Leiterschaft auf einem, also mit einer Formulierung immer wieder handelt. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und ich habe darauf hingewiesen, ich habe gesagt, genau das ist das, was der Teufel zu Jesus gesagt hat. Wenn wir so mit anderen Gläubigen umgehen, es steht geschrieben, und darauf pochen, das, was unser Kenntnis ist, müssen alle mitmachen, dann sind wir auf einem satanischen Weg. Weil, was war die Antwort von Jesus? Was war die Antwort? Seine Antwort war, wiederum steht geschrieben. Ja, der Teufel versucht ihn und sagt, es steht geschrieben, also stürzt sich herunter, denn es steht geschrieben, du wirst deine Füße nicht auf eine Schwelle stürzen. Das heißt, also stürzt sich vom Tempel runter und Gott wird dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Es steht ja geschrieben, er wird seinen Engel senden, und damit du deine Füße nicht an den Stein schubst. Und Jesus sagt, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja. Und Freunde, das ist das, was ich ja seit Jahren versuche, auch wirklich weiterzugeben, dass wir die Vielfalt, man sagt das mal mit dem kommunistischen Lieblingsbegriff, die Dialektik der Bibel ernst nehmen. Berühmtestes Beispiel. Antwortet dem Narren nach seiner Narrheit. Begründung, damit er nicht weise sei in seinen Augen. Der nächste Vers heißt, antwortet dem Narren nicht nach seiner Wahrheit, damit du nicht ihm gleich bist. Das heißt, ich muss immer abwägen zwischen diesem Spannungsfeld, was mir das Wort Gottes bietet. Und dazu muss ich das kennen. Das ist das, was in Salomo lehrt, in den Sprüchen und in Prediger. Extreme gibt es in beide Richtungen. Und es ist eine große Versuchung in der Christenheit, sich immer auf eine Seite festzulegen. Jetzt ist so allgemeine Aufweichung, also machen wir es ganz streng und gesetzlich. Und eines ist so verderblich wie das andere. Und der Gerechte entgeht dem beiden. Heißt es in den Sprüchen. Hier aber bei den Propheten sehen wir eine Zeit, wo Gott nicht mehr lebt. Es ist alles gesagt. Alle Könige waren so geworden. Was mich am meisten betroffen macht, wenn wir mal gucken, fehlt ein bisschen die Zeit, jetzt diese Kapitel durchzugehen, aber ich bitte euch, lest mal zu Hause das Kapitel 9 zu Ende und 10 und 11 und 12. Warum? Weil du dort eine Sache entdeckst, dass die gerechten Könige Israels, Josaphat war einer der besten, kann man dann im Buch der Chronik zum Beispiel nachlesen, was seine gerechten Taten waren, der war so korrumpiert durch die Verschwägerung mit Ahab, dass dabei seine eigenen Söhne draufgehen. Seine eigenen Söhne und Enkel gehen drauf, weil sie verknüpft waren, und erinnert euch, Athalia war eine Tochter, die dann ihre eigenen Kinder und Enkel umbringt. Und Joas, der Urenkel Josaphats, der beim Priester aufgezogen wird, von seiner eigenen Tante versteckt worden ist, als einziger überlebt hat, ist am Ende seines Lebens, wird er ebenfalls umgebracht. Ein Elend durch eine götzendienerische, durch eine satanistische Verbindung. Und wenn wir, und das sage ich jetzt mal aus dem jungen Leuten, wenn wir nicht sorgfältig wählen in der Partnerschaft, in der Ehepartnerschaft, wenn nicht wirklich die Nachfolge Jesu, das unseres Partners, unserer Partnerin, das wichtigste Kriterium ist, dann laden wir damit unseren Kindern unter Umständen eine Last auf, die sich spätestens in der nächsten, übernächsten Generation entwickelt. Und das ist nicht von Gott gewollt. Wenn wir das lesen, also in der Vorbereitung solches Gottesdienstes mir diese ganze Abfolge mal durchgucke, das ist so bitter. Weil wir selten ja mal so zusammenhängend lesen. Empfehle ich sowieso, lest immer wieder mal Bücher der Bibel zusammenhängend, dann kriegst du solche Dinge besser hin und mach dir mal eine Aufzeichnung, weil natürlich komplizierte Namen sind und der eine Joachas regiert in der Zeit, wo der andere Joachas, also wo der andere König von Israel genauso heißt, und dann kommst du durcheinander, wenn du das nicht einmal zusammenhängst. Und was in diesen nächsten Jahren, ich habe das nicht also genau auf dem Schirm, also in dem nächsten Jahrzehnt etwa passiert, ist so bitter. Schlachtung. 70 Söhne Ahabs werden durch Jehu massakriert. Isebel wird jetzt, nachdem zwei ihrer Söhne schon Könige gewesen sind und tot sind, tatsächlich den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Aber auch die Cousins, der König Ahasja von Juda und seine Brüder, 42 Leute werden geschlachtet. Und dann wieder Athalia bringt alle Königssöhne. Es ist eine grausliche Zeit. Wirklich schön. Wir haben ja solche Massaker auch immer wieder in der Weltpolitik. Dass die Nachkommen von jemand alle geschlachtet werden, wenn man an Pol Pot denkt, einige Jahrzehnte vorher. Ja? Er hat ein Viertel des Landes geschlachtet, alle, die eine Brille hatten zum Beispiel, weil die waren zu gescheit. Welcher Bauer braucht eine Brille? Das hat gereicht. Der Wut, es gab ja Killing Fields, nannte man das. Oder diese Schlechterei in meiner Jugend, Idi Amin in Uganda. Oder was wir jetzt vor 14 Tagen hatten. Tausende und Abertausende im Sudan. So dass man von Satellitenbildern die Blutseen sehen konnte in dieser Stadt, die von der sogenannten Rebellenarmee erobert worden war. Und heute habe ich gesehen, eine endlose Reihe von Lastzügen, die Leichen zusammenfahren. Es sind zigtausende, wenn nicht, man redet von fast 100.000 Toten. Zigtausende Männer, Frauen, Kinder, die man einfach schlachtet, ausweist. Solche Zeiten gibt es. Und in dieser Zeit bleibt der Prophet stumm. Und das zeigt mir, es gibt Zeiten, da ist das Gericht Gottes am Werk, da können wir nichts mehr ausrichten. Wenn wir nochmal etwa 80 Jahre weitergehen, in die Zeit Jeremias. Da hat er dann fast sein Leben lang Umkehr gepredigt, man muss fast sagen, Umkehr gebetet. Und das war gar nicht wahr. Macht nicht. Macht den eigenen Weg. Also, wenn ich sage, die 80 Jahre war der Anfang und dann predigt er mehrere Jahre. Und am Ende kommt das große Schlachten. Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird zerstört. Und die ihm entgegengetreten sind, immer wieder in solchen Zeiten gibt es falsche Propheten. Die dann sagen, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist das. Also das heißt, hier ist eine heilige Stätte, nie wird Gott zulassen, dass hier irgendwas passiert. Solche Sprüche kennen wir heute auch. Gott ist ein gnädiger Gott. Vater der Barmherzigkeit. Gott der Liebe. Was ihr alle habt. Na, Sünde ist doch vergeben. Muss man sich nicht davon fernhalten. Ist einfach vergeben. Macht mal eure Tonnenstiefel. Hauptsache es geschieht alles in Liebe. Polyamorie. Der neueste Trend in einigen Gemeinden. Polyamorie. Man hat sich darüber aufgeregt, dass im Islam die Vielehe erlaubt ist. Und man hat immer noch versucht, den Nachzug der zweiten, dritten und vierten Ehefrau zu verhindern. Viele sind einfach anders ins Land gekommen. Ich habe das vor Jahren schon gleich. 2015 hatten wir in Ecke 7 Flüchtlinge untergebracht aus Syrien, Frauen mit Kindern. Und dann ist ein Mann, der Ehemann, durch vier Flüchtlingslager gereist. Immer wo er seine Frau und deren Kinder hatte, einen in Exil, einen in Anklam, zwei an noch anderen Stellen, und ist immer monatlich rum gereist und hat sie dort besucht. Das heißt, man hat das in Deutschland längst. Aber heute ist die Kirche darauf eingestiegen und hat amorale Trauung, doch Segnungen veranstaltet. In Berlin, glaube ich, vor 14 Tagen. Zeiten wie bei Elisa. Und was dort passiert, war durch den Propheten nicht zu hindern. Erinnert ihr euch? Ich sage das wirklich bewusst. Ganz wichtig. Ein Prophet vorher, bei Elia, ist noch der Prophet. Also ist ein Mann Gottes gegen den Baalskult vorgegangen. Zur Zeit Elisa geht man dagegen nur noch politisch vor. Ich sage das. Gott hat die Situation beendet. Gott hat dieses Überbordung der Sünden beendet. Aber nicht nur durch seine, sondern durch Politik. Nicht mehr durch Propheten. Jehu rottet dann die Priester des Baals. Und er macht das auf eine betrügerische Weise, die erinnert mich wirklich sehr an die Lügen der Schlange. Und er war ein Gesandter Gottes, aber er hatte Methoden gewählt, die nie in mein Gottes wählen würde. Völlig außerhalb der Wahrhaftigkeit. Und das ist dann wieder auf seinen Kopf geschlagen. Und auf den Kopf seiner Kinder. Ich sage das deswegen, weil es im Moment eine große Unsicherheit gibt und weil viele Christen, auch wirklich gläubige Leute, meinen, diese sich abzeichnenden politischen Veränderungen, die auch in Deutschland kommen oder die in ganz Europa, dieser sogenannte Rechtsruck, der ja sich abzeichnet, dass die meinen, das bekämpfen zu müssen. Nein, nein. Das mag nichts Besseres sein als das, was wir jetzt haben. Aber es beendet, es hat sich zum Ziel gesetzt, diese offene Gottlosigkeit zu beenden. das verbessert niemand. Aber das ist das Gericht Gottes über das Böse. Und ich sage das ohne Wertung. Ich sage das ohne dazu aufzurufen, jetzt seine Hoffnung, keine Ahnung, auf die AfD oder auf die Parteien in Osteuropa oder in Südeuropa oder in Frankreich zu setzen, sondern dass wir solche Entwicklungen aus dem Wort Gottes ablesen können. Und wir sind an diesem Punkt. Nochmal, lest in Ruhe einmal diese nächsten Kapitel durch, um die Schrecklichkeit dieser Zeit einmal bewusst ernst zu nehmen. Und ich bin sicher, wir gehen auf solche schrecklichen politischen Zeiten zu. Ich habe das heute früh in einem Beitrag von Martin Sonneborn, von dem Europaabgeordneten der Partei, die Partei, also dieser Satirepartei, gehört. Er treibt ja viele Dinge auf die Spitze. Und er hat gesagt, lasst euch mal von den jetzigen Politikern sagen, er hat es als an die Jugend in Deutschland gerichtet. Die alten Säcke, die in Brüssel sitzen, und der bezeichnet sich selber als solchen, müsst ihr wissen, die und die Politiker haben kein Problem, euch an die Front zu schicken, die vor wenigen Jahren noch darüber Gesetze beschlossen haben, ob man irgendwelche Ballerspiele der Jugend zumuten kann. Das sind dieselben Leute, die euch heute zum direkten Ballern aufeinander jagen werden. Selten, dass das mal ein Politiker so auf den Punkt bringt. Nur, ich teile das so mit, dass wir uns einmal bewusst machen, wie stillschweigend sich Dinge verändern in so kurzer Zeit. Vor wenigen Jahren musste man die Jugend vor den Gefahren des Internets und so weiter bewahren. Aber man hat offensichtlich keine Probleme, die jetzige Jugend in die Schützenwelt zu bringen. Das muss man sich mal vorstellen. Wie sich das verändert und wie das niemand war. Und wie, vor allem von den Gläubigen, niemand darauf hinweist. Es sind Politiker. Und ich rechne, mache jetzt sonst auch nicht für Nachfolge Jesu, die diese Veränderung benennen. Und deswegen sage ich, wir sind in Zeiten wie damals. Jetzt bringe ich in das Kapitel 13. Da lesen wir dann das letzte Mal von diesem Propheten. Und zwar ab Vers 14. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er starb. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über sein Angesicht und sprach: mein Vater, wagen Israels an sein Lager. Joas war ein Sohn Jesus. Nicht das richtig, aber noch was. Da waren also die Nachkommen Ahabs schon ausgerottet. Die erste Tatsache, die uns hier begegnet, ist was?
Dass er auch menschlich war und auch krank
war. Auch Propheten Gottes werden kann. Nicht jeder Prophet wird in den feurigen Wagen direkt zur Hölle geschickt. Das war zu der Zeit mit Sicherheit schon ein alter Mann. Aus der Regierungszeit und seiner Berufung kann man etwa ablesen, dass er mindestens zwischen 70 und 80 Jahre alt war.
Also was mich hier ein bisschen stutzig macht, ist, hier steht, und Elisa erkrankte an seiner Krankheit. Heute ist das eigentlich immer so, dass man so denkt, als Christ darf man nicht sagen, meine Krankheit ist das so, also dass man also den Menschen freisprechen muss. Ist das irgendwie so?
Ich gehe davon aus. Also es heißt hier nicht an einer Krankheit, an der er starb, an seiner Krankheit. Das war also spezifisch. Und es muss bekannt gewesen sein, so wie wir das von Timotheus wissen, mit seinem schwachen Magen, das war seine Schwachstelle. Und von Paulus mit seinen kaputten Augen? Und von anderen, wo wir hören, dass sie krank zurückgelassen worden sind, mitten aus dem Dienst? Und das von Männern Gottes, durch deren Hand immer wieder auch Zeichen und Wunder geschehen. Es gibt nicht diesen Automatismus, dass wenn wir Jesus nachfolgen und genügend Glauben investieren, die Krankheit von uns weicht. Das gibt es nicht. Jesus trug unsere Krankheiten, das heißt aber nicht, er trug unsere Krankheiten ans Kreuz. Er trug unsere Krankheiten. Das heißt, er war selber krank. Das waren unsere Krankheiten. Auf ihn. Und diese Aufgabe hat die Gemeinde Jesu bis heute. Wir werden krank. Guck mal, wir haben das vorhin als Zeugnis gehört von Beate. Denkt ihr, dieser Professor hätte jemals von irgendeinem seiner Mitärzte oder damals von seinen Ausbildern diese wichtige Information gekriegt? Zu sagen, Daumen drücken ist nicht das, was weiterhilft? Da muss jemand von den Gläubigen krank werden, der ihm das sagt. Ernsthaft. Ich habe damals gedacht, als ich sterbend in die Klinik kam und mir Gott vorneweg gesagt hat, ich werde wieder gesund, bestimmt soll ich dort jemanden treffen, der nie das Evangelium gehört hat und dem ich das weitergeben soll, bevor er stirbt. Ich konnte mir keinen anderen Grund vorstellen. Und ich war einige Wochen dort und ich merke, Gott hat mich dorthin gesandt, nicht für meine Mitpatienten, sondern hauptsächlich für das Ärzte-Team. Und ihr wisst, die Professorin, die Leiterin dieser Abteilung, hat mich 5 Jahre lang nachgestellt. Die Überwachung geht nur 3 Jahre. Sie hat gesagt, Herr Seidler, kommen Sie mal nächstes Jahr wieder. Ich muss mal hören, was Sie so für ein Erlebnis haben. Das war zu sehen, dass dort einer gekommen ist, der keine Scherze hat. Eben, die Ärzte hatten meinen Besuch und gesagt, verabschieden Sie sich mal. Das ist zu spät. Und ich hatte bezeugt vom ersten Tag an, Gott hat mir gesagt, du wirst mich gesund. Ich wusste nicht, wie schwierig das wird. Ich hatte genauso bei der Einweisung gesagt, Herr Doktor, wie lange dauert die Behandlung in meinem Falle? Naja, hatte sich die Laborwerte angeguckt in ihrem Fall, also sie müssen mindestens mit 1 Jahr rechnen. Ich habe gesagt, Herr Doktor, bei mir geht es schneller. Gott hat mir gesagt, ich werde nicht. Es hat 2,5 Jahre gedauert. Und dann musste ich mich noch wieder zurückziehen. Was Gott sagt, was wir daraus schließen, sind 2 verschiedene Dinge. Das ist eine der Sachen, die ich in diesen Jahren wirklich gelernt habe. Sorgfältig zu trennen, was Gott sagt und was ich schlussfolgere. Ich bemühe mich heute nicht mehr zu schlussfolgern, sondern im Wort Gottes zu gucken, welche Beispiele habe ich. Dann weiß ich, in welchem Rahmen sich das normalerweise bewegt. Und hier ist dieser Prophet, und das gehört dazu, dieser Prophet mit seiner Krankheit, an der er sterben wird. Und das wissen die Leute um ihn herum. Das war also keine Grippe oder Corona oder irgendwas. Das war was Ernstes, wo man damals wusste, daran wird man sterben. Keine Ahnung. Diabetes, offene Beine, Krebs, wer weiß. Wird uns extra nicht gesagt. Ich gehe davon aus, das war etwas, was ihn schon in diesen, ich schätze, etwa Jahrzehnt befallen hat. Oder abgezeichnet wurde. Wo er schon nicht mehr selber im Dienst war. Wo er noch Mitarbeiter geschickt hat. Ich gehe davon aus, dass er schon schwach war. Dass er jemanden schicken muss, um Jesu zu sein. Und Joas, der König, kommt zu ihm und weint. Er weint über seinem Angesicht. Wie geht das? Natürlich. Wenn der Prophet schon liegt. Sonst kann er nicht aufs Angesicht weinen. Versteht ihr? Das meine ich mit Tatsachen. Einfach so rückfällig lesen, dann kann ich den Text vergleichsweise gut verstehen. Und ich denke wirklich, jedes dieser Details ist wirklich wichtig. Denn heilige Männer Gottes redeten, reden durch den Heiligen Geist. Er liegt und er kommt und fragt: mein Vater, Wagen Israels und seine Reiter. Da sprach Elisa zu ihm: Hole Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Merkt ihr was? Der Prophet redet, wie immer, Worte Gottes. Der zu ihm gekommen ist, um einen letzten Rat sich zu holen, versteht es nicht. Guck mal, kannst du an diesem einen Wort erkennen? Hole Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und hat er bestimmt gedacht, jetzt wird der Prophet hier nochmal was machen. Aber er sagt: Nimm. Lege deine Hand auf den Bogen. Da legt er seine Hand darauf und Elisa darf seine Hände auf die Hände des Königs. Was ist das?
Ein Zeichen der Übertragung.
Genau, Kraftübertragung. Jemand die Hände aufzulegen, heißt eben nicht nur auf den Kopf. Kann auch heißen, auf die Hände, auf den Bauch oder wirklich, wo das nötig ist. Und ich nehme mal was voraus. Wisst ihr, dass dieser sterbende Elisa eine übernatürliche Kraft hatte? Woran weiß man das? Dass noch sein Leichnam in anderen Toten wiedererweckt hat. Das ist übernatürliche Kraft. Das kann man nicht machen oder sich aneignen oder in sich hinein meditieren oder so. Es gibt so viel Zirkus, was da gemacht wird. Das ist geistliche Autorität. Und die ist verknüpft mit unserem Körper. Mit unserem Wort, was wir sprechen. Aber auch zum Beispiel mit unseren Händen. Er legt seine Hände auf die Hände des Königs. Und sprach: Öffnet das Fenster nach außen. Und er öffnete es. Und Elisa sprach: Schieße. Da hat er natürlich die Hände nicht mehr drauf. Versteht ihr? Er legte die Hände auf die Hände des Königs. Auf den Bogen. Da legte er die Hände drauf. Dann sagt er: Öffne das Fenster. Da muss er natürlich wieder weggehen vom Lager. Da klebt Elisa nicht am König und sagt: Moment, du hast ja noch mal geschossen. Ich muss ja weiter. Versteht ihr? So funktioniert geistliche Kraftübertragung. Öffne das Fenster. Schieße. Und er schoss. Und er sprach: Ein Pfeil der Rettung von den Herren und ein Pfeil der Rettung gegen die Syrer. Und so wirst du die Syrer in Afek schlagen bis zur Vernichtung. Und er sprach: Nimm die Pfeile. Und er nahm sie. Und er sprach zum König von Israel: Schlage auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach: Du hättest 5 oder 6 Mal schlagen sollen, dann würdest du die Syrer bis zur Vernichtung schlagen. Nun aber wirst du die Syrer dreimal schlagen. Bah. Was ist denn das? Warum schlägt der Mann dreimal?
Du hast es mal erklärt mit diesen Götzen damals, die sie angebetet haben, weil die das auch nur dreimal damals gemacht haben oder wie auch immer.
Guck mal, wir haben das bis heute in unserem Sprichwort. Alle guten Dinge sind drei.
Ja.
Wisst ihr, dass das Aberglauben ist?
Ja.
Wirklich, nur ein unabhängiger Geist nimmt das Wort Gottes ernst. Schlage, es ist nicht gestimmt. Elisa hat nicht gesagt, wie viel mal, schlage. Ich könnte einmal schlagen. Er kann aber auch, wenn er den Auftrag geschlagen, gar nicht mehr aufhören. Und versteht ihr, wie Gott wirkt, wirklich in Kombination mit uns? Wie wir entscheiden, wenn das Wort Gottes gesandt ist, wenn die Kraft Gottes auf uns gelegt ist, ist das immer in Kombination mit uns. Unser eigener Geist, unser eigener Wille, unsere eigene Entscheidung wirken in das Wirken Gottes hinein. Das ist ganz wichtig. Und da ist die Frage, wenn wir eben diesen Psalm 139 gelesen haben, prüfe und erforsche mich, Herr, und leite mich, als ob ich auf guten Wege bin, und leite mich auf ewige Wege. Das ist genau diese Bitte, die wir brauchen, und zwar in guten Zeiten. Nicht, wenn es ernst wird. Wir brauchen diese Leitung Gottes. Das sage ich nochmal. Schreibt euch das auf. Wir müssen Gott suchen in guten Zeiten. Nicht erst nur als Notgebet. Ich glaube, jedes Kind macht dieselbe Erfahrung erstmal. Fängt an zu beten, wenn es bei der Klassenarbeit sitzt und weiß, es kommt nicht weiter. Oh Gott, bitte hilf mir, dass ich keine 5 kriege. Das sind Notgebete. Die funktionieren erfahrungsgemäß wirklich manchmal, aber das ist eigentlich kein Beten. Wenn ich Gott suche in guten Zeiten, dann redet sein Geist zu mir, wenn es darauf ankommt. Und das kann man hier ablesen. Das hatte der König von Israel. Weil sein Vater das Wort Gottes zwar benutzt hat, aber nicht daran gelebt. Er hat das Wort Gottes genutzt für sein berufliches Fortkommen, für sein eigenes Königtum. Kann man auch lesen. Es lohnt sich auch, diese Berufungsgeschichte mal weiterzulesen, wie er mit seinen Kollegen umgeht. Er war ein geborener Leiter, als dieser Prophetenschüler kommt und sagt, Oberster, ich habe ein Wort an dich. Sagt er, welcher von uns? Na, du, das waren ja alles die Offiziere. Offizier, ich habe ein Wort an dich. Welcher denn? Sagt der Chef. Na du, er nimmt das, aber er benutzt das auf seine menschliche Weise. Es ist kein Mann, der sich dauerhaft Gott unterordnet. Eine wichtige Sache hat Paul hier gemacht, hat für uns hier als Missionswerk eine große Bedeutung. Der erinnert sich. Eine ganz wichtige Begegnung ist uns in. Nee, gebe ich als Hausaufgabe. Sag mir, welche wichtige Begegnung Jehu. Von welcher wichtigen Begegnung Jesus in diesen 4 Kapiteln berichtet. Die unmittelbar mit unserem Missionswerk zu tun hat.
Mit unserer Mission.
Mit dieser Mission.
Genau mit diesem.
Ja. Lest das, dann hoffe ich mal, wird zumindest ein oder andere drauf kommen. Notfalls lest ihr nebenbei mal die Sache. Dann solltet ihr drauf kommen. Und der Mann Gottes wurde zornig. Da ist einer sterbend, aber er ist, obwohl er auf dem Totenbett liegt, voll Geistes. Er kämpft die Kämpfe Gottes. Hättest du doch 5 oder 6 Mal geschlagen, hättest du die Syrer bis zur Vernichtung geschlagen. Wir lesen später. Er kämpft, er siegt, aber die Syrer nehmen den Israeliten wieder alles. Doch in dieser Zeit verlieren sie das Ostjordan-Gebiet. Also das, was heute in Jordanien liegt, Rufen. Ein halbes Stamm Manasse. Nee, da haben wir ganz im Norden. Bubengarde und der halbe Stamm Manasse, genau, die im Ostjordan-Gebiet gesiedelt hatten. Das verlieren sie für immer. Und es wäre nicht nötig gewesen, wenn nicht diese abergläubische Blockade in diesem König gewesen wäre. Und Elisa starb und Mann begrub. Und es kam ein Streifstarren der Moabiter ins Land zu Beginn des Jahres, also im Frühling. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Schreibschrift. Und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Und als der Mann hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und hob sich auf seine Füße. Das ist das Letzte, was wir vom Propheten wissen. Er war schon tot. Und in seinem Leichnam war noch die Kraft Gottes. Auferstehungstag. Und da wird eine Sache deutlich, dass der Geist der Propheten im Altentum wirklich der Geist Jesu Christi ist, der dem Tod die Macht genommen hat. Und das hat damals funktioniert, und zwar nicht nur zu Lebzeiten der Propheten, sondern auch über ihren Tod hinaus. Und das ist dasselbe, was passiert ist, als Jesus starb und es geschah ein großes Erdbeben. Da war er noch nicht auferstanden. Es geschah ein großes Erdbeben und viele entschlafene Heilige wurden aufgeweckt. Ich wünschte, dass wir in der Autorität dieses Geistes unseren Dienst tun. Amen.